Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Wir leben in einer Zeit, in der gefühlt jede Immobilie problemlos über den Ladentisch geht. Und weil das so ist, könnte man ja annehmen, ein Haus vermarkte sich ganz von alleine. Das ist halt so eine Annahme. Und sie ist oft falsch. Denn hinter dem, was so einfach scheint, steckt ziemlich häufig ziemlich viel Marketing. Der Knackpunkt liegt natürlich in der einzelnen Immobilie, die verkauft werden soll. Man kann bei der Vermarktung viel richtig machen und auch ganz viel falsch. Und es ist interessant, dass Fehler, die hier passieren, oft der in Anführungsstrichen Kleine genauso macht wie der große Investor.
Auf einer Glatze kann man keine Locken drehen. Wenn man als der Agentur kein vernünftiges Briefing mitgibt, dann brauchen sie über schlechte Resultate eigentlich nicht zu wundern.
Ja, darüber reden wir heute, über Immobilienmarketing. Ich habe vor mir einen großen Karton mit sehr vielen Einsendungen zu diesem Thema. Der Immobilienmarketing Award soll auch in diesem Jahr auf der Expo Real vergeben werden. Und wenn man auch sonst noch nicht viel weiß, das ist schon bekannt. Ausrichter ist Professor Dr. Stefan Kippes, Inhaber des einzigen Lehrstuhls für Immobilienmarketing in Deutschland an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Stefan, ich grüße dich ganz herzlich. Herzliche Grüße nach München oder Nürtingen oder wo bist du gerade?
Aus München. Grüß dich, Dirk.
Ja. Ja, also wir kennen uns schon gefühlt 100 Jahre und wir machen auch ungefähr genauso lange schon unseren Immobilienmarketing Award zusammen. Früher haben wir den mal ins Leben gerufen, jetzt hast du ihn übernommen. Und wir wollen jetzt nicht etwa ein Resümee ziehen, denn gerade wenn ich mir vorstelle, wie viele Einsendungen es dieses Jahr gegeben hat, ich habe hier diese große Kiste hinter meinem Schreibtisch, dann hat dieser Preis sicher noch eine lange Zukunft vor sich. Aber wenn wir mal zurückblicken, was hat sich denn im Bereich vom Immobilienmarketing nach deiner Sicht in den letzten 10 Jahren getan? Inwieweit hat sich das verändert?
Also grundsätzlich, Dirk, kann man sagen, der Online-Bereich hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Nicht ganz überraschend. Die Social-Media-Dinge sind immer wichtiger geworden. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dieser gute alte Offline-Bereich ist weiterhin wichtig, also den sollte man nicht abschreiben. Was man grundsätzlich aber den Eindruck hat, Immobilienmarketing wird professioneller. Das sehen wir auch an den Einsendungen. Das sind doch zunehmend spannende Dinge dabei.
Hat das damit zu tun, dass jetzt vielleicht mehr Agenturen eingeschaltet werden? Ich kann mir vorstellen, wenn ein Makler oder ein Investor das selber strickt, das Marketing, dann ist es nicht ganz so professionell?
Sicher hilft es natürlich, wenn man eine Agentur einsetzt. Andererseits muss man sehen, wenn ein Makler eine Einzelimmobilie vermarktet, dann wird er normal gar nicht das Budget haben, eine Agentur einzuschalten. Das macht erst der Bauträger bei kleineren oder größeren Maßnahmen. Da muss ich auch sagen, bei einzelnen Immobilien ist auch die Arbeit, ich sage es mal in Anführungszeichen, ohne Agentur, Anführungszeichen zu, schon besser geworden. Da hat es Qualitätszuwächse gegeben.
Ja, kommen wir gleich auch nochmal dahin. Stefan, du hast an der Hochschule für Wirtschaft in Nürtingen und Geislingen die einzige Professur für Immobilienmarketing. Das ist ja auch die einzige Professur deutschlandweit. Das ist ein Teil der Ausbildung für etwas Großes Ganzes. Man kann ja nicht Immobilienmarketing alleine belegen, oder?
Nein, kann man nicht. Das wäre vielleicht auch ein Tick zu speziell, wobei es sicher auch Spaß machen würde. Wir haben einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang und eine ganze Reihe von Fächern aus dem Immobilienmarketing tauchen quasi in diesen Bachelor- und Masterstudiengängen auf.
Die Tatsache, dass es aber nur einen Lehrstuhl für Immobilienmarketing gibt bundesweit, die scheint doch aber dafür zu sprechen, dass du in gewisser Weise ein Exot bist mit dieser Disziplin. Stimmt das?
Weiß nicht, ob Exot. Es ist eine kleine, feine Nische, in der ich mich sehr wohlfühle. So ausspezialisierte Kollegen habe ich auch bei unseren internationalen Fachkonferenzen. Wir haben die ARIS, Und die Eres zum Beispiel, die sich weltweit treffen, auch noch nicht gesehen. Die meisten sind breiter angelegt. Aber ich fühle mich da sehr wohl.
Wer sind denn eigentlich die Player, wenn es um Immobilienvermarktung geht? Die Eigentümer, die Fonds, die Investoren, die Makler, alle, ne?
Und letztendlich alle. Der Eigentümer kann natürlich sagen, er lehnt sich zurück, er gibt irgendeinem Makler den Auftrag, beobachtet das mehr oder weniger aus der Ferne. Dann sitzt er nur in der zweiten Reihe, aber ansonsten, es kommt wirklich drauf an. Also wir haben auf der einen Seite Fonds, Projektentwickler, Bauträger, Developer. Also ich würde sagen, alle immobilienwirtschaftlichen Player treten letztendlich auch mit einem gewissen Maß an Immobilienmarketing in Erscheinung, einfach zwangsmäßig.
Da kann man es auf den Punkt bringen, dass man sagt, also Makler machen eher ihr Marketing selbst und Investoren lassen das Marketing von Agenturen machen. Oder wäre das zu einfach?
Ja, also tendenziell würde ich schon sagen, bei Investoren sind häufig Agenturen im Einsatz, wobei der Investor hat häufig einen Makler, der die Arbeit für ihn macht. Und dann ist noch eine Agentur zugeschaltet. Und bei klassischen Maklertätigkeit kommt es einfach darauf an, was zu tun ist. Wenn der Makler im Edelsegment unterwegs ist oder so, dann ist es, glaube ich, nichts Ungewöhnliches, wenn auch Agentur unterwegs ist. Wir müssen also immer halt anschauen, was ist es für ein Objekt? Hat es das Werbebudget? Hat es das Werbebudget, letztendlich eine Agentur einzuschalten, oder wird das letztendlich mit Bordmitteln gemacht?
Nun hast du ja viel Erfahrung jetzt auch gerade, was den Marketing Award betrifft, der ja schon seit Jahren vergeben wird. Auf der Expo Real werden wir ihn dieses Jahr wieder vergeben. Kann man sagen, dass man ein gutes Marketingkonzept hat oder die Möglichkeit, dass du ein gutes Konzept bekommst, wenn dir viel Geld zur Verfügung steht, sprich wenn eine Agentur mit eingeschaltet wird? Oder gibt es auch den Fall, dass Agenturen mit viel Geld was sehr Maues dann produzieren?
Also der Einsatz von Agenturen führt nicht unmittelbar und zwangsläufig zum granatenmäßig guten Marketing. Normalerweise wird man da einigermaßen solides Produkt haben, für das man aber auch einen anständigen Betrag zahlt. Aber da ist kein Automatismus. Also ich muss mir sehr genau anschauen, welche Agentur setze ich ein. Üblicherweise läuft es mit einem Pitch. Man lässt 2, 3, 4 Agenturen kommen und schaut sich dann an, was kommt. Wichtig ist, und da machen viele einen schlechten Job, wenn ich eine Agentur kommen lasse, brauche ich ein vernünftiges Briefing. Und da erlebe ich es also in erschütternder Regelmäßigkeit, dass hier im Endeffekt die Leute sich eigentlich nicht die Mühe machen, ein vernünftiges Briefing zu entwickeln. Vernünftiges Briefing ist die Basis für alles, oder wissenschaftlich ausgedrückt, auf einer Glatze kann man keine Locken drehen. Wenn man als der Agentur kein vernünftiges Briefing mitgibt, dann brauchen sie über schlechte Resultate eigentlich nicht zu wundern.
Kannst du mal ein Beispiel sagen? Also da kommt ein Auftraggeber und sagt, Agenturen sollen einen Pitch machen zu einer Immobilie, die der Auftraggeber nicht wirklich beschreibt. Dann haben aber doch alle Agenturen die gleiche Voraussetzung.
Die haben die gleiche Voraussetzung, aber trotzdem ist es schlecht. Also ein Teil der Hausaufgabe ist, ein vernünftiges Ding zu entwickeln, eine gewisse Vorgabe, was erreicht werden soll. Also Zielvorgabe. Und das ist eigentlich Kerngeschäft desjenigen, der Agentur beauftragt. Und da sollte er sich nicht drum herum drücken. Das ist ein wichtiger Part. Und die hat meiner Ansicht nach ordentlich schriftlich zu erfolgen. Ja? Nicht nur irgendwelche Wischiwaschi-Hinweise im mündlichen Gespräch, sondern richtig vernünftig gemachtes Ding. Dann kann die Agentur immer noch Fragen stellen, aber dieses Ding muss zunächst mal da sein.
Welche Rolle spielen denn analoge Marketingkanäle überhaupt noch? Du hast es eben selber gesagt, also Online-Marketing ist immer wichtiger geworden. Nun könnte man das Gefühl haben, alles läuft über Social Media. Auf der anderen Seite, wenn ich hier unsere Einsendungen mir anschaue, dann gibt's immer auch noch schöne, fette Kataloge. Wird's die auch noch weitergeben?
Die wird's auch noch weitergeben, wobei man sagen muss, das eine schließt das andere nicht aus, sondern so ein gut gemachtes, wohl ausdifferenziertes Methodenmix, das ist es letztendlich. Ja. Will also heißen, ich nutze die schönsten Dinge aus beiden Welten. Und dieses gute Offline-Produkt wird nicht sterben. Also nur ein paar Beispiele. Verkaufsschilder am Objekt sind ein toller Werbeträger, helfen in der Akquise, ist natürlich ein klassisches Offline-Element, kann man aber tolle Sachen damit machen, ist extrem preisgünstig. wieso sollte man auf sowas verzichten, wenn man gleich, bloß weil man online irgendwelche Dinge macht? Oder jetzt kann man wieder diskutieren, wo ist Beziehungsmarketing einzusetzen? Also wenn ich es jetzt klassisch mache, vielleicht eher im Offline-Bereich, Immobilienwirtschaft, Beziehungsmarketing, das gehört für mich fast zusammen, sollte man auch nicht einfach so fallen lassen. Und ja, ab und zu vielleicht nochmal eine kleine Printanzeige kann durchaus auch mal was bringen, wobei es sicher schon relativ atypisch inzwischen ist.
Ja, vielleicht ist es gerade so spannend, weil es so atypisch ist. Wenn du sagst Beziehungsmarketing, kannst du dazu drei Takte sagen? Wie tritt der Verkäufer mit dem Käufer am besten in Beziehung?
Der Verkäufer mit dem Käufer. Da muss ich zunächst mal sagen, in den meisten Fällen sollte man das Beziehungsmarketing in die andere Richtung machen. In Richtung potenzielle Immobilienverkäufer. Den Käufer, wenn man vernünftig akquiriert hat, den findet man schon. Im Moment ist der große Engpass letztendlich Immobilien zu akquirieren. Gerade in der Akquise halte ich das Beziehungsmarketing für besonders spannend. Da bringt es was. Beispiel, wie in angelsächsischen Ländern Beziehungsmarketing gemacht wird. Ich habe mir das in Australien ziemlich häufig angeschaut, weil ich da einige Male war und auch ein Forschungssemester hatte. Wenn da ein Immobilienmakler eine Immobilie akquiriert hat, und dann nimmt er sich ein Päckchen Visitenkarten und klingelt den Block ab und dann ist die Nummer so, ich bin sowieso von Immobilien sowieso, wollte ihm nur der guten Nachbarschaft halber sagen, damit sie es nicht erst mitkriegen, wenn hier das Objekt in der Zeitung steht. In Kürze kommt die Immobilie der Familie Miller auf den Markt und ich wollte ihm das der guten Nachbarschaft halber vorab sagen. Ja, das ist eine relativ billige, harmlose und übrigens auch legale Maßnahme, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Man lässt da brav die Visitenkarte da und es wirkt auch extrem kundenorientiert. Also wenn bei mir in der Nachbarschaft sowas zu verkaufen ist und der Makler klingelt und sagt es, knall ich dem nicht die Tür vor der Nase zu wie vor einem Vorwerk Staubsaugervertreter, sondern das ist eine willkommene Information. Zweite Phase, Immobilie ist verkauft, dann nimmt der Makler sich wieder ein Päckchen Visitenkarten, holt sich bitte das Okay des neuen Käufers und klingelt den Block ab und dann läuft die Nummer so. Ich war ja vor, was weiß ich, 9 Wochen mal bei Ihnen, habe gesagt, das Haus der Familie Miller kommt zum Verkauf. Ich wollte Ihnen jetzt nur sagen, damit Sie es nicht erst wissen, in die Möbelwägen reinrumpeln, das Haus ist verkauft, neuer Eigentümer ist die Familie Jones. Eine nette junge Familie mit 2 durchaus friedlichen Kindern, als wenn es sowas gibt, gell? Und damit ist er mit der Botschaft unterwegs. Er hat erfolgreich einen Deal eingefädelt, gell? Also ist ja letztendlich der ultimative Leistungsbeweis. Und er kommt nochmal an diese Leute ran, die er beim ersten Mal getroffen hat. Und über diese Kontakte gilt es später, Aufträge zu ziehen. Und beim Rausgehen zündet er die dritte Stufe. Ich hoffe, das ist auch immer wahr. Dann sagt er, wie wir das Haus von den Millers verkauft haben, am ersten 4-5 Wochen ist es ein bisschen zäh gelaufen. Aber dann, wie wir die Familie Jones als Käufer hatten, hat es richtig Dynamik gekriegt. Da war noch das Ehepaar Smith. Auch nette Leute, die hier gut ins Quartier passen würde. Aber seriöserweise können wir es nur einmal verkaufen. Wenn Sie von jemand hören sollten, der verkaufen will, seien Sie so nett, rufen Sie uns an, soll mir schade nicht sein. Und damit versucht er letztendlich hier aus den Kontakten, die er aufgebaut hat, Objekte zu ziehen. Und das ist für mich gutes, solide gemachtes Beziehungsmarketing, immer in der Hoffnung, dass es dieses Ehepaar Smith auch wirklich gibt.
Aber das bedeutet, dass Marketingprinzipien universell sind. Das heißt, das, was jetzt in Australien funktioniert, das könnte bei uns genauso funktionieren und umgekehrt? Oder gibt es da irgendwie doch auch Grenzen?
Bisschen adaptieren muss man schon, aber ich behaupte, das funktioniert bei uns auch. Habe ich auch so und so oft in Seminaren und Vorträgen gesagt, dass man das machen sollte. Und ich weiß von genug Kollegen, die das einsetzen. Also das Ding funktioniert. Marketing ist nur so 1:1 nachmachen, ist relativ dämlich. Das muss zu einem selber passen und zur Zielgruppe. Und man muss auch den eigenen Touch dazu geben. Also 1:1 nachmachen und dann zu jammern, dass es nicht funktioniert, da habe ich sowieso kein Mitleid. Sondern das sind Ideen und die muss man dann für sich adaptieren und dann wird was draus.
Ja, ich glaube, da Kreativität ist da ein wichtiger Punkt, wie in vielen anderen Bereichen im Leben. Worauf kommt es denn noch, worauf kommt es denn an, wenn man eine Immobilie an einem Standort vermarkten will, der nicht wirklich sexy ist? Entweder der Standort ist nicht sexy oder die Immobilie ist nicht sexy. Sowas hatten wir ja auch oft in unseren Bewerbungen. Die Idee muss dann besonders gut sein, die Marketingidee.
Zunächst muss man da schon in der Akquise ansetzen als Immobilienunternehmen. Man muss sich genau auswählen, welche Objekte man reinnimmt und ob man die stemmen kann. Gell? Also das ist schon mal das eine. Bei Problemimmobilien und schlechte Lage ist so ein Ding. Bei Problemen sage ich immer, ganz wichtig die Akquise. Da muss man sich ein ehrliches, seriöses Urteil bilden, kann ich das Ding stemmen. Zweiter Punkt, bei der Problemimmobilie brauche ich die maximale Rückendeckung des Eigentümers. Und die muss ich in harten Verhandlungen bei der Akquisition durchsetzen. Also wenn der Eigentümer nicht bereit ist, hier die maximale Rückendeckung zu geben, dann sollte man es vergessen, dann soll er es selber machen. Man kriegt den ganzen Tag lang Problemimmobilien angeboten. Es ist überhaupt kein Problem, Problemimmobilien zu akquirieren. Man nimmt nur die, wo die Rahmenbedingungen passen.
Was bedeutet maximale Rückendeckung, Stefan?
Das heißt, der Eigentümer zahlt die komplette Provision.
Mhm, okay.
Erste Maßnahme, reine Verkäuferprovision. Nach dem Bestellerprinzip ist es ja zulässig, reine Verkäuferprovision. Und dann brauche ich mit dem Kaufinteressenten gar nicht mehr über dieses lästige Thema Provision reden. Diese psychologische Barriere ist weg und wir können hier ganz anders arbeiten. Übrigens ist da durchaus erlaubt, finde ich, bei der Provision vielleicht ein 0,5% teurer zu sein, weil man letztendlich auch mehr Arbeit und mehr Risiko hat. Zweiter Punkt, ich will einen qualifizierten Alleinauftrag. Also da wird nicht rumgemacht nur mit dem Alleinauftrag. Hier muss ein qualifizierter Alleinauftrag auf den Tisch. Wobei mir schon bewusst ist, dass viele qualifizierte Alleinaufträge rechtlich am Ende des Tages unwirksam sind. Aber egal wie, ich brauche einen qualifizierten Alleinauftrag. Wenn ich keinen qualifizierten Alleinauftrag habe, kann ich viele wichtige Marketing nicht machen. Also nur mal ein Beispiel, Schild an der Immobilie aufstellen, Flyer in der Nachbarschaft, Außenansicht im Portal. Dieses ganze Zeug geht nicht oder nur mit einem sehr, sehr hohen Risiko bei der Provision ausgehebelt zu werden, wenn man keinen qualifizierten Alleinauftrag hat. Ja, und der dritte Punkt ist das Thema Preis. Preis heißt für mich, dieser Nachteil muss eingepreist sein. Wenn diese Immobilie ungünstig gelegen ist, dann kann ich nicht so tun, wie wenn es die perfekte Lage ist, sondern dann muss ich diesen Nachteil seriös einpreisen oder zumindest für einen Preiskorridor offen sein. Und dann gibt es noch ein paar so kleine Dinge. Man sollte sich dann bei sowas auch Gedanken machen, ob man nicht mit dem Eigentümer ein kleines Renovierungsbudget aushandelt. Ich bin immer wieder entsetzt, dass Immobilien, die 30 Jahre vermietet oder irgendwie bewohnt waren, dann plötzlich zu einem Maximalpreis verkauft werden sollen und man war nicht einmal in der Lage, sie zu weißeln. Wenn man diese Dinge hat, dann kann man hergehen und kann versuchen, Marketing für diese Probleme Immobilien zu machen.
Interessant. Ich habe bei der Durchsicht von unseren Marketing Award Einsendungen in diesem Jahr, habe ich so bei mir gedacht, das Medium Film könnte auch ein immer wichtigeres werden. Ich kam jetzt drauf, im Konzept stand drin, dass Interessenten bei einer Besichtigung ganz enttäuscht waren, weil in so einer Dreizimmerwohnung ein Schlafzimmer, ein Durchgangszimmer ist und das stand im Exposé, aber dezidiert drin an verschiedenen Orten. Und dann dachte ich so, Mensch, das ist ja ein bisschen wie Teile meiner Kinder, die lesen nicht mehr. Film wäre wahrscheinlich da die bessere Möglichkeit gewesen. Da können dann Interessenten die Charakteristika einer Immobilie möglicherweise besser erfassen als in einem Exposé. Stimmst du mir dazu?
Ja, Film ist eine spannende Sache. Es ist wirklich eine traurige Erfahrung, dass Dinge, die im Exposé sind, teilweise nicht wahrgenommen werden, auch wenn es keine langen Exposés sind. Die Leute sind flüchtig. Man schaut noch kurz drauf. Also Film kann helfen. Bei einem Punkt allerdings sollte man aufpassen, mit dem Film bitte kein Overselling machen. Also wenn ich es mit dem Film übertreibe, dann ist die Besichtigung die vorprogrammierte Enttäuschung. Genau das sollte es nicht sein. Also wir müssen das Ganze immer als Dramaturgie sehen. In der Anzeige online verspreche ich was. Dann gibt es irgendwann den Film oder Online-Besichtigung oder irgendwas. Und dann gibt es die Besichtigung vor Ort. Und die Besichtigung vor Ort muss das übertreffen, was man vorher besprochen und an der Erwartungshorizont aufgebaut hat.
Ja, das ist interessant. Kann man sagen, dass auf das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren im Marketing von Immobilien mehr Wert gelegt wird als früher? Oder ist das ein etwas, was kommen könnte?
Ich sehe es eher im Bereich, es könnte kommen. Ich mach schon relativ lang mit Immowelt den Marktmonitor Immobilien. Und wenn man da bei Fragen zu Energiefeatures sich anschaut, dann ist zum Beispiel das Interesse an einem Energieausweis erschütternd niedrig. Gell? Also insofern übrigens auch von nahezu allen Beteiligten, selbst bei den Käufern ist es eigentlich nur lauwarm nachgefragt. Und es zeigt eigentlich, dass so wichtig es ist für unsere Umwelt und alles, dass diese Energiethemen noch einen gewissen Weg vor sich haben, wobei man aber auch fair sein muss. Wenn man in München oder in Stuttgart oder von mir aus Düsseldorf da schon lange am Suchen ist und man findet eine spannende Immobilie, dann ist sicher nicht die erste Frage, welche Energiefeatures hat die Immobilie, sondern da geht es darum, sich diese spannende Immobilie zu sichern. Ja, wenn man da lang nach Energiefeatures fragt, dann katapultiert man sich tragischerweise ans Ende der Interessentenliste.
Wenn du zurückdenkst, gab es unter den Einsendungen zum Immobilienmarketing Award solche, an die du dich gern erinnerst, solche, die irgendwie im Gedächtnis bleiben, Stefan?
Ja, gibt's einen ganzen Schwung. Einer meiner Favoriten, der nannte sich Grünes Licht, kam aus Güstrow von einem Wohnungsunternehmen. Das hat mir deshalb so gut gefallen, weil das mit wenig Geld gemacht wird. Also, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Agenturen geredet, Dirk. Und da kann man ja sagen, wenn man genug Geld hat, kann man eigentlich Marketing machen, da kann man es richtig krachen lassen. Da lasse ich mir 3 gute Agenturen kommen, mache vielleicht ein braves Briefing vorher noch. Agenturen kommen und dann wird da Geld verheizt und wahrscheinlich wird es auch was bringen. Aber mit wenig Geld was zu machen, das ist eigentlich die hohe Kunst. Also richtig gutes Low-Budget-Marketing.
Erzähl mal genau, wie war das mit dem Licht in Güstrow?
Wie war das in Güstrow mit dem Grünlicht? Und zwar Wohnungsgenossenschaft, Wohnungsunternehmen, das mit ziemlich Leerstand gesegnet war. Und die ist hergegangen und hat immer mit Zeitschaltuhr ein grünes Licht in die Wohnung reingegeben, das sich abends angeschaltet hat. Und dieses grüne Licht kam also in Wohnungen, die zu vermarkten haben. Und wenn man dort herummarschiert ist, dann hat man im Endeffekt grünes Licht gesehen und wusste, hier hat dieses Wohnungsunternehmen im Endeffekt eine Wohnung frei. Und die Leute in Nachbarschaft wussten das oder auch, wenn man wusste, Freunde sind am Suchen, dann wurden die von anderen Bekannten angerufen, du, wir wissen doch, ihr seid am Suchen, wir haben in der, was weiß ich, Josef-Heide-Straße 10 grünes Licht gesehen, wäre das nicht eine Gegend für euch? Finde ich, ist eine geniale Sache. Kostenfaktor natürlich fast unter Null, also kostet fast gar nichts. Ich hätte noch Schilder mit QR-Code drunter gemacht, das hatten die nicht, das hatte mir noch gefehlt, habe ich denen auch gesagt. Aber ansonsten tolle Sache und es ist vielleicht auch sinnvoll, kein rotes Licht zu nehmen, sondern ein grünes.
Hey, also so viel Zeit muss sein, also ich glaube, den Marketing Award, also mindestens hätte ich gerne noch 2 andere Beispiele.
Was mir noch einfällt, ist der Vermarktungsroboter Sam, der hier ferngesteuert bei Besichtigungen hilft. Das ist schon eine wilde Sache, die im Kölner Raum im Einsatz ist. Also das fand ich war ganz spannend. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, in der Schweiz, wir haben ja nicht nur über Fokus in Deutschland, sondern auch Österreich und die Schweiz, eine sprechende Installation auf einer Baustelle, die Fragen und Antworten behandelt hat. Ach, das war was ganz, ganz Besonderes, was man so nicht einfach hat. Ansonsten, was wir noch hatten, das sind Online-Besichtigungen, da hat Uno mal gewonnen mit seinen Online-Besichtigungen. Also wir hatten schon ein irres Spektrum an unterschiedlichen Sachen, die einen immer mal wieder beeindruckt haben. Muss mich aber bei den anderen Gewinnern entschuldigen, die ich jetzt nicht erwähnt habe.
Ja, um Gottes Willen, natürlich. Aber das ist ja das, was ich meine. Was bleibt in Erinnerung? Andere Konzepte sind oftmals vielleicht ausgefeilter und besser und haben dann auch gewonnen. Aber das ist sehr spannend, das ist auch mir in Erinnerung geblieben, dieses Thema auch grünes Licht. Ganz zum Schluss nochmal, Stefan, Trends im Immobilienmarketing, klar, bis auf die wir schon genannt haben, möglicherweise Nachhaltigkeitsthemen werden zunehmen, Online-Marketing wird es verstärkt geben, heißt aber nicht, dass die ganzen analogen anderen Kanäle gleich tot sind. Kreativität, haben wir gesagt, du musst für jedes Objekt, musst du den richtigen Marketing-Mix finden. Darüber hinaus Trends, die du als Professor da sehen kannst?
Tja, ist immer schwer. Also wie gesagt, das Thema Umwelt gewinnt etwas auf niedrigem Niveau etwas an Bedeutung. Was immer wichtiger sein wird, ist im Endeffekt die Online-Reputation. Das wird von vielen noch fahrlässig gering eingeschätzt. Also auf gut Deutsch, wie stehe ich mit meinem Unternehmen und bei Google da? Habe ich da 4,7 von den Sternen oder habe ich hier 3,2? Und was für Kommentare stehen hier über mein Unternehmen? Und da kommt es nicht nur auf Google an, da kommt es auf Yelp an, da kommt es auf Kennst du einen an, auf die Bewertungsdinge von Scout, Immonet, Immowelt, solche Geschichten. Und da muss ich sagen, das in dem Marktmonitor immer mal wieder untersucht, das wird von Immobilienunternehmen teilweise noch fahrlässig wenig analysiert. Und ich halte es für ganz gefährlich, weil letztendlich fast jeder schaut bei einer Beauftragung, also wenn es darum geht, jemand das Objekt anzuvertrauen, schaut letztendlich diese Bewertung nach. Gell? Und wir brauchen hier beide nicht diskutieren. Bei den Bewertungen ist auch ein ganz erheblicher Teil Fake dabei. Aber egal wie, ich würde nie einen Makler nehmen, der 3,2 hat, wenn ich einen vernünftigen mit vernünftigen Kommentaren mit 4,7 kriegen kann. Dann gäbe es noch an Zukunftstrends für mich noch das Thema Nachkaufmarketing, das immer wichtiger wird. Auch hier, wenn ich meine Marktmonitor Immobilienzahlen anschaue, findet fast kein Nachkaufmarketing in der Immobilienwirtschaft statt. Das halte ich fast für kriminell, weil die Immobilienunternehmen machen dermaßen viel, mehr oder weniger verzweifelte Marketingaktionen, um neue Objekte in den Bestand zu kriegen. Und dann habe ich zufriedene ehemalige Kunden, um die kümmere ich mich plötzlich überhaupt nicht mehr. Das ist für mich völlig irre. Da wird, obwohl es verboten ist, die Strafen hoch sind, Kaltakquise gemacht. Und dann habe ich zufriedene, in Anführungszeichen, warme Adressen und um die kümmere ich mich nicht. Und das halte ich in den nächsten Jahren für ganz wichtiges Thema. Dann, was mir immer wichtig erscheint, ist das Thema Problemimmobilien. Da haben wir vorhin schon ein bisschen geredet. Also sich stärker auf die Vermarktung von Problemimmobilien auszurichten. Hintergrund ist ganz einfach. Es wird immer schwieriger, Immobilien zu akquirieren. Und wer in der Lage ist, so schwierige Problemimmobilien loszukriegen, wird auch weiter Objekte kriegen und steht im Markt gut da.
Super, Stefan, ich glaube, das soll es jetzt gewesen sein vor der allerletzten Frage, die wir immer stellen an dieser Stelle und die da lautet, ich gebe dir eine Limo aus, mit wem würdest du sie trinken und warum? Es kann irgendjemand sein.
Also ich muss sagen, ganz schwierige Frage. Also
ja, wir hatten schon Barack Obama und
wenn wir jetzt Bild hätten, würdest du mich mit einer Barack Obama-Tasse 2012 sehen, offizielle Wahlkampftasse. Ja, das wäre wohl keine blöde Entscheidung. Der Präsident dazwischen nicht und Joe Biden ist auch gut, aber vielleicht, das wäre schon. Und er ist auch gerade 60 geworden.
Wunderbar. Lassen wir das so stehen. Stefan, hat mich sehr gefreut. Hab wieder durchaus viel gelernt. Danke dir und wünsche dir einen schönen Tag, was auch immer du machst, und einen schönen Urlaub.
Ja, Dirk, dir auch. Mach's gut. Servus. Hat auch Spaß gemacht.
Ciao. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie der Preisvergabe auf der Expo Real in diesem Jahr 2021 beiwohnen wollen, die wird stattfinden am Montag, den 11. Oktober um 14.30 Uhr in Halle A2 230 am Stand der Schweiz. Bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf allen bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.